Es freut mich, dass wir unser Studium über den geringsten von ihnen fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Die Barmherzigkeit lieben. Das heißt, barmherzig gesonnen zu sein. Die Frage ist nur, wem? Natürlich sehen wir die Krankheit, die Not, die Armut in dieser Welt, die Streitsucht, den Krieg. Wir sehen die Zerstörung der Natur. Und die Frage ist, welche Rolle spielt Barmherzigkeit bei all dieser Situation? Wir erinnern uns, dass das Leid entstanden ist aufgrund eines Irrtums. Der Irrtum führte zur Gesetzesübertretung. Die Gesetzesübertretung führt zur Ungerechtigkeit. Und alles Leid, das wir haben, ist eine Folge der Ungerechtigkeit. Und wir wollen die Ungerechtigkeit beheben. Und eines der Mittel, womit die Ungerechtigkeit behoben werden kann, ist gerade die Barmherzigkeit. Der Begriff barmherzig versteht wahrscheinlich jeder und gleichzeitig ist er sehr, sehr weit gefasst. Aber bevor wir uns ein wenig um den Begriff kümmern, wollen wir noch einmal schauen, woher kommt denn das Leid? Wer ist der Hauptleidende? Wir haben die Verursacher, Luzifer, ein Drittel der Engel, die ihm nachfolgten, die Eva als Erste und dann der Adam. Sie sind die Verursacher des Leides. Und damit müssen sie Konsequenzen dessen haben. Aber sie haben nicht nur sich ins Leid gebracht, sondern das Universum, auf dieser Erde die Pflanzen und Tiere und alle Menschen. Da alle Menschen von Adam und Eva kommen, haben wir ja gesehen, dass sie alle geboren sind mit dem Irrtum in ihrem Herzen. Sie sind alle beteiligt und werden natürlich dadurch, dass sie jetzt diese falsche Natur und Identität vererben, selbst zu Verursachern des Bösen. Das heißt, das Böse und das Leid wird immer schlimmer und schlimmer, weil jeder hat es unbewusst durch Geburt übernommen und wenn immer es getriggert wird, dann kommt es heraus. So sind wir zu Mitverursachern des Leides geworden, aber der Hauptleidende ist und bleibt Gott, dem ja all dieses gehört und der durchs Leid das, was er hat, dahin kommt, dass er den Menschen aus dieser Not erlöst. Der Weg der Erlösung, haben wir gesehen, geht nur übers Leid, weil derjenige, der das Leid verursacht oder der sich im Leid geboren wird, sieht sich selbst nicht, dass das Problem in ihm liegt. Er denkt, es liegt außerhalb von ihm. Und so versucht jeder, das Umfeld um ihn zu ändern und nicht sich selbst. So eines der Folgen der Liebe ist Barmherzigkeit. Und ich habe sie eingeteilt in zwei Arten. Das heißt, man kann barmherzig sein für diejenigen, die in körperliches Leiden gebracht worden sind. Oder man ist barmherzig für die in einer geistigen Gefangenschaft leben. Mitleid können wir haben mit den Kranken, den Armen, den Verlassenen, den Einsamen, dem vom Unglück Betroffenen. All das kann und wird uns Barmherzigkeit und Mitleid in uns hervorrufen. Und dann gibt es noch ein Mitleid mit dem Süchtigen, mit dem Ungehorsamen, mit dem Unzuverlässigen, mit dem Unehrlichen, mit dem Aggressiven, mit dem Irrationalen und so weiter. Nun, da wir wissen, dass wir entweder aus der einen Identität oder aus der anderen handeln als neugeborene Menschen, wissen wir, dass aus der falschen Identität, dass der Mensch denkt, er sei Gott, er ohne Schwierigkeiten barmherzig sein kann gegenüber die, die physisch leiden, die von einem physischen Leid betroffen sind. Man hat beobachtet Kinder ganz klein. Sie wollen helfen. Das heißt, dort, wo sie eine Not sehen, die sie wahrnehmen, dort sind sie bereit zu helfen. Und sie tun das, ohne dass sie viel darüber nachdenken. So, Gott hat es in unseren Willen hineingelegt, so wie wir nach Liebe ein Bedürfnis haben, nach Gerechtigkeit, nach Freiheit, nach Sicherheit, so haben wir auch ein Bedürfnis nach Barmherzigkeit. Das heißt, dort, wo wir Leid sehen, da öffnet sich in uns oder zündet sich ein Lämpchen an, und dieses Lämpchen ist da, weil Gott es in uns als Bedürfnis hineingelegt hat. So auch wenn wir die falsche Identität haben, ein Kind ist ja noch in der falschen Identität, ist es barmherzig dem gegenüber, der körperlich oder ja, physischen Problemen ausgesetzt ist. Aber wie verhält es sich zu den geistig Kranken, zu denen, die ihm etwas Böses tun, zu denen, die aggressiv zu ihm sind, das Kind auf der einen Seite, aber auch wir als Erwachsene. Wir richten die Menschen, die in geistiger Not sind. Das heißt, wie wir gesehen haben, die süchtig sind, die ungehorsam sind, die sich nicht enthalten können, die unehrlich sind. Gegenüber diesen haben wir nicht eine Haltung der Barmherzigkeit, sondern des Richtens. Und das sieht man auch bei kleinen Kindern. Wenn sie sprechen, wenn sie reden, dann erkennt man, wie sie sich verhalten zu denen, die nicht nett zu ihnen sind oder die sie vielleicht schubsen, wie da die Reaktion in ihnen kommt. Und das ist eine richterliche Reaktion. Haben wir natürlich die neue Motivation, das heißt, haben wir das Leben Jesu in unserem Herzen, dann gibt es natürlich für die physisch Kranken Barmherzigkeit, aber es gibt auch Barmherzigkeit für die geistig in Gefangenschaft sind. Da gibt es nicht eine richterliche Haltung, sondern eine Barmherzigkeitshaltung. Nun finden wir in der Heiligen Schrift, wenn wir durch sie durchgehen und sehen, wo Barmherzigkeit oder Güte, Erbarmen ausgedrückt wird, finden wir beides. Dennoch gibt es eines, das dem Ganzen hervorragt. Und es ist nicht die Barmherzigkeit gegenüber dem physisch Kranken, die einen Unterschied macht. Weil ihr seht, das kann man aus der Lüge und aus der Wahrheit gleich. Natürlich ist da noch die Motivation anders, das werden wir noch sehen. Aber man äußert sich, man hat Barmherzigkeit. Wo der Konflikt entsteht oder wo die Tatsache hervorkommt, dass ich tatsächlich ein Kind Gottes bin und aus der Liebe Gottes barmherzig bin, zeigt sich bei dem geistig Gefangenen. Deshalb, wenn wir nur Lukas Kapitel 6 nehmen, ab Vers 34, und wenn ihr leihet von denen, ihr hofft zu nehmen, das heißt, zurück was zu bekommen, was Danks habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, auf dass sie Gleiches wieder nehmen. So, ihr merkt, dort, wo man das, was man gibt, auch wieder zurückbekommt, dann kann das der Sünder, das heißt, der mit der falschen Identität genauso tun. Vielmehr liebet eure Feinde, tut wohl und leihet, dass ihr nichts dafür hoffet, so wird euer Lohn groß sein und werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig über die Undankbaren und Boshaften. Das heißt, Güte oder Barmherzigkeit würde ich hier als identisch sehen. Und jetzt kommt die Aufforderung. Darum, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. So, der Vater ist gütig, zu wem? Über die Undankbaren und die Boshaftigen. Das kann das falsche Herz nicht. Die falsche Identität kann keine Barmherzigkeit ausüben. Sondern was macht es? Wenn ich hier weiterlese, Vers 37, Jesus versteht das ganz genau, es uns zu erzählen, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben. So erweitert das den Grundsatz aus, gebt, so wird euch gegeben, ein voll gerüttelt oder gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, da ihr mitmessen, messet, wird man euch wieder messen. Und er sagt ihnen ein Gleichnis und so weiter. So, das heißt, Gott macht es ganz klar. Bist du barmherzig, empfängst du Barmherzigkeit. Natürlich könnten wir jetzt hier sagen, naja, siehst du, ich gebe, um zu bekommen. Nein, was man sät, das erntet man. Das ist so. Sehe ich Barmherzigkeit? Ernte ich Barmherzigkeit? Nicht von Menschen. Nicht denen, denen ich es gebe, sondern ich ernte die Barmherzigkeit vom himmlischen Vater. Weil hier geht es ja darum, wie er dich und mich richten wird. Und er wird dich und mich richten nach dem Maß, wie wir gehandelt haben. Haben wir Barmherzigkeit gegeben? Haben wir ein volles Gerüttelte, das heißt, wir haben überflüssig getan. Ihr wisst ja, es gibt ja welche, die wiegen das Kilo ein Kilo. Und da darf kein Gramm mehr sein. Und es gibt den anderen, der dir noch eine Tomate hintut, nachdem das Kilo schon, die Waage schon runtergeht, aber dann tut er dir noch eine Sache obendrauf. Das ist ein volles Maß, ein überflüssiges Maß. Und das tut man wem gegenüber? Und im ganzen Kontext ist es doch nicht diesen physisch Geplagten, sondern den geistig Geplagten. Und die geistig Geplagten, die sind undankbar und boshaft. Denen sollst du ein überflüssiges Maß geben? Ihnen? So, als Gott sich vorstellt, das erste Mal beim Moses, wo Mose will ihn sehen, und wir kennen ja den Text, ich lese ihn nur nochmal, dass wir uns dessen bewusst werden, 2. Mose 34 von Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da bewahret Gnade in tausend Gliedern und vergibt Missetat, Übertretung und Sünden und vor welchem niemand unschuldig ist. So, dieser Gott ist barmherzig gegen wen? Gegen das hier? Sicherlich leidet Gott mit jedem, der in einer physischen Not ist. Aber die physische Not ist ja nur eine Folge der geistigen Gefangenschaft. Und es ist so erstaunlich und so leicht für uns, für die physischen Folgen etwas zu tun. Aber wir sehen in der geistigen es nicht. Da ist ein Elternpaar, sie haben zwei Kinder. Das eine ist immer krank und das andere ist rebellisch. Das heißt, wen haben die Eltern mehr lieb? wessen erbarmen sie sich mehr? Ist automatisch das kranke Kind, das aus demselben Grund krank wird, wie das Kind, das rebellisch ist, wird bemitleidet, betüttelt, wird umgeben von Güte und Freundlichkeit, und man hat wirklich Barmherzigkeit mit ihm. Und das rebellische Kind, das seine geistige Abhängigkeit nicht mit der physischen Krankheit zeigt, sondern in seinem Verhalten, das wird gerichtet. Und so ist der eine krank, der Kranke, deshalb, das sieht man so in der Psychologie, der Krankheitsgewinn. Man wird geliebt, man wird umwoben, man kümmert sich um mich, wenn ich krank bin. Also soll ich irgendwann krank sein, dann geht es mir am besten, weil jeder wird sich um mich kümmern. Ich werde angerufen, man fragt, wie es mir geht. So, das ist so der sekundäre oder der Krankheitsgewinn. Aber was mache ich mit dem rebellischen Kind? Mit dem, der ungehorsam ist? Zu wem ist Gott denn barmherzig? Und für Gott, er hat ja nur ein Problem, und das sind die geistig Gefangenen, dass seine Kinder geistig Gefangene sind, und er will sie durch seine Barmherzigkeit zu sich wieder ihr Vertrauen gewinnen. Er kann es doch, man kann Vertrauen nicht mit Strenge, mit Zwang gewinnen. Geht nur mit Barmherzigkeit. Aber wie verhalten wir uns gegenüber denen, die geistig gefangen sind? Das ist unser Problem, wo wir lieben sollen, Barmherzigkeit oder Liebe. Ja, wir haben ja den Text in Micha. Und Kapitel 7. Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet oder fordert, nämlich Gottes Wort halten, wir werden es nochmal am Schluss sehen, Gottes Wort halten und Liebe üben, das heißt barmherzig sein und demütig sein vor deinem Gott. So, das ist die Haltung, die ich haben soll vor Gott gegenüber meinem Mitmenschen. Es geht darum, sind wir Richter oder sind wir Barmherzige? Es gibt nur diese zwei Wege. Und die meisten Menschen, und ich schaue auch hier natürlich mir die Eltern an, die Eltern sind in der großen Not heute, dass ihre Kinder mit der Technik, die es heute gibt, nicht umgehen können. Haben Sie Mitleid mit Ihrem Kind, das mit 7 Jahren mit einem Handy nicht umgehen kann? Oder sind Sie in einem richterlichen Verhalten gegenüber dem Kind? Machen Sie sich Gedanken, wie ich das Kind geistig befreien kann, mit voller Barmherzigkeit? Oder gehen Sie mit Methoden vor, die das Kind noch schlimmer in die Not führen. Die Mütter und die Väter wissen nicht, in welchem Zustand ihr Kind geboren ist. Und heutzutage, ich hatte diese Tage eine Patientin mit einem 7-jährigen Sohn, und sie ist getrennt von dem Vater des Sohnes. Und der Vater hat dem Sohn ein Handy gekauft, und das darf er benutzen, wenn er beim Vater ist. Wenn er nach Hause kommt, will er das Handy natürlich weiter benutzen, aber die Mutter nimmt ihm das Handy weg. Und jetzt entsteht natürlich ein Krieg. Und der erste Krieg entsteht natürlich zwischen Mutter und Vater, nämlich die Mutter muss den Vater zurechtweisen, dass das, was er tut, nicht stimmt. Also will sie ihn beherrschen. Dieser Konflikt, den sie mit dem Vater des Kindes hat, ist viel schädlicher auf das Kind wie das Spielen mit dem Handy. Ich muss natürlich Klarheit haben. Ich muss wissen, was gefährlich ist für so ein Kind. Wir geben ihm auch keine Bombe in die Hand. Wir geben ihm auch kein Gewehr in die Hand, einem Siebenjährigen. Und einem Fünfjährigen kein scharfschneidendes Messer, was auch immer es ist. Es ist gefährlich. Also müssen wir doch auch ein Gefahrengut auf das tun, was wirklich für den Geist des Kindes gefährlich ist. Aber ich kann es nicht machen richtig, wenn ich nicht aus Liebe und Barmherzigkeit und vollem Verständnis für die Not des Kindes vorgehe. Die Eltern, dass sie auch aus der falschen Identität leben, richten und führen das Kind nicht aus der Not heraus durch ihre Aggressivität, durch ihr richterliches Verhalten. Sie könnten es führen aus der Not heraus mit Klarheit und mit ohne Kompromisse einzugehen. Aber es muss aus Barmherzigkeit geschehen, nicht aus der richterlichen Haltung. So, es gibt nur zwei Motivationen der Barmherzigkeit. Als Geschöpf Gottes nehme ich von Gott die Barmherzigkeit und gebe sie weiter. Nach dem, was Jesus hier gesagt hat, seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Oder ich bin Gott, dann gebe ich, um zu bekommen, das heißt, das Kind ist mein, die Dinge sind mein und deshalb bin ich mit ihnen mitleidvoll. So jemand, der barmherzig ist aus der Motivation der Liebe, das ist das Geschöpf Gottes mit der Wahrheit als Identität, hilft ohne Anschauen der Person. Der andere kann nur bedingt helfen. Er schaut sich die Person an, ist sie verwandt, ist sie nicht. Er macht einen Unterschied. Der als Geschöpf Gottes hilft seinem Kind und dem Nachbarskind gleich. Der aus Gott handelt, braucht keinen Ausgleich, damit er ein volles Maß an Barmherzigkeit gibt. Der andere will was dafür bekommen. Der eine handelt aus Überzeugung. Ja, es ist eine Not, wie hole ich das Kind raus aus der Situation? Aber ich gehe so vor, nicht weil ich Angst habe, dass das Kind nicht in der Schule gut kann oder jenes. Ich handle aus Überzeugung, nicht aus Angst heraus. Während das Elternteil aus Angst unfrei und gequält handelt, weil es will ja etwas bekommen oder das Negative vermeiden. Wir dienen Gott an seinen Geschöpfen. Wir sind barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Und wir dienen nicht dem Kind, weil wir wollen, dass es uns Gutes tut. Der eine Ausübung der Barmherzigkeit führt zu Freude, Frieden und Gelassenheit. Das andere führt zu Frust, Stress und Verkrampfung. So, die sündige Natur, ich bin Gott, hat kein Problem, Witwen und Waisen zu helfen, solange die Rechnung stimmt. Sind aber diese Witwen und Waisen auch noch boshaftig, dann können sie natürlich nicht mehr helfen. Dann ziehen sie ihre ganze Hilfe zurück. Das tut das Geschöpf, das aus Gott handelt, nicht. Es bleibt barmherzig und beständig. Es schaut nicht an, was die Person tut, weil es handelt für Gott. Es handelt aus dem Grundsatz der Barmherzigkeit und der Liebe heraus und nicht abhängig von dem es die Barmherzigkeit zuwendet. Die kranken Verwandten und die anderen Kranken, das kann sich um die eigene Verwandtschaft kümmern. Aber auch da wird es schwierig, wenn die eigene Verwandtschaft undankbar ist und boshaft und unehrlich und nichts dabei herauskommt. Unverständlich, weil man erwartet ja auch von dem, dem man die Barmherzigkeit oder die Hilfe gibt, dass er einen doch zumindest wahrnimmt und uns anerkennt für das, was wir tun. Das braucht auf der anderen Seite, er braucht keinen Ausgleich. Er hilft sowohl dem kranken Verwandten als auch dem Unverwandten, weil er ja nicht es für sich tut. Er handelt aus dem Grundsatz der Barmherzigkeit heraus gegenüber jedermann. Das sagt ja der Petrus in Kapitel 3, im ersten Brief des Petrus, Kapitel 3, sagt er so, Vers 8, oder ja, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Und dass wir den Kontext verstehen, es geht hier nicht um die physischen Leiden, sondern die böse sind. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbet. So, es kommt auf euch zurück. Der Vater im Himmel wird euch segnen, nicht die Leute. Aber der Segen ist doch, dass wir mit dem Vater, wenn wir sein Kind sind, eins sind, wenn wir das Leben Jesu leben, dann sind wir eins mit diesem Leben. Dann identifizieren wir uns mit dem Vater und dann vergelten wir, so wie er das Böse mit Gutem vergilt, so tun wir es auch. Die Spende und die Großzügigkeit, oh ja, wir können für die Guten großzügig sein, für die Schlechten geht es natürlich nicht. Wir können für gehorsame Kinder, da sind die Eltern sehr spendabel. Aber für Ungehorsame, das Böses mit Gutem vergelten, das kann keiner aus dem falschen Motivation. Jesus Christus kam, um uns zu erretten. Und ich finde es so schön, dass er Mensch wurde, um etwas zu lernen. In Hebräer Kapitel 2, Vers 17: Daher musste er alle Dinge seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde. Ja, gegen wen? Doch genau gegen den, die ihn kreuzigten. Gegen die, die böse zu ihm waren. Und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu versöhnen die Sünden des Volkes. Denn darin er gelitten hat, und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ihr seht, er musste all das miterleben am eigenen Wesen, nicht nur Leibe, sondern am eigenen Wesen, womit wir zu tun haben, damit er uns helfen kann, damit wir auch, so wie er, das Böse mit Gutem vergelten können. Dass wir, so wie er von seinem Vater die Barmherzigkeit nahm, wir sie auch geben können. Er kam und in seiner Bergpredigt erklärte das den Grundsatz, indem er sagt, in der fünften Seligkeit oder vierten: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Bist du ein strenger Richter oder ein barmherziger? Ihr wisst, wir alle haben zu tun mit Menschen um uns herum, die nicht vollkommen sind. Werden wir Barmherzigkeit haben mit ihnen? Die Bibel hat in den meisten Stellen, wo es um Barmherzigkeit geht, geht es nicht um die physisch Leidenden. Es geht auch nicht um die sozial niedrigere Gesellschaft. Barmherzigkeit ist eine Tugend ist eine Folge einer neuen Kreatur. Und ich lese im Matthäus 18, dort wo Gott dem Mann seine ganze Schuld vergibt. Er vergibt aber nicht die Schuld, die sein Bruder zu ihm hat, die Kleine. Und jetzt sagt der Vater zu ihm, da forderte ihn sein Herr vor ihm, Matthäus 18, 32 und 33, und sprach zu ihm, du Schalksknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, die, weil du mich batest. Solltest du denn dich auch nicht erbarmen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? So, Barmherzigkeit ist keine soziale Geschichte. Barmherzigkeit beweist sich nicht dadurch, dass man sozial sehr engagiert ist. Barmherzigkeit erweist sich dadurch, dass ich Gottes Wort halte. Der Micha sagt das. Dass ich Liebe übe. Das heißt, ich bin gegenüber dem liebevoll, der es nicht wert ist. Ich bin demütig und weiß, wer ich bin, und erhebe mich nicht über den anderen und lasse Gott Richter sein und mische mich nicht darin ein. Aus der wahren Identität kann ich die wahre Barmherzigkeit ausüben. Aus der falschen kann ich barmherzig sein bis zu einem gewissen Grad. Ich kann vergeben bis zu einem gewissen Grad. Weil das ist keine Vergebung, wenn man bis zu einem gewissen Grad vergibt. Es ist keine Barmherzigkeit, wenn sie eingeschränkt ist. Sie muss völlig sein. Deshalb die Frage an mich und an dich. Liebe ich die Barmherzigkeit? Bin ich voller Mitleid, wenn ich die Menschen um mich mit Fehlern sehe? Oder richte ich sie? Verdamme ich sie? Sehe mich geplagt von ihnen? Barmherzigkeit lieben ist aus Gott leben und mit dem Boshaften gütig umgehen und das Böse mit Gutem vergelten. Wer das kann, der ist barmherzig.